Schön, dass ihr hier seid an diesem, ja, ich weiß noch nicht, toller Tag sieht so aus, ne? Ich freue mich, wieder hier zu sein. Bin gerade zurück aus Kenia gekommen. Gut, das war am Montag, aber es ist immer noch sehr frisch alles. Wir haben dort viel gesehen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Das eine, das man natürlich machen muss, wenn man in Kenia ist, ist auf Safari gehen. Und so sind wir auch auf Safari gegangen und haben viele Tiere gesehen, wobei die Wilden, die haben sich vor uns versteckt. Wir haben leider keinen Löwen, Leopard, Schlangen oder Krokodile oder irgend sowas gesehen. Aber dafür viele andere Sachen. Was uns dann auch bewegt hat, war die Armut dort. Wir sind zum Beispiel im größten Slum Afrikas gewesen, was sich zufällig in Nairobi befindet, Kibera. Und wir haben dort Familien besucht und das ist erschreckend. Diese Armut. Das sind kleine Hütten aus Holzstäben, die irgendwie zusammengebunden sind mit so einem Wellenblechdach. Können wir zum nächsten gehen. Und es ist erstaunlich. Also es hat uns so betroffen gemacht. Dann haben wir den Reichtum. 30 Minuten entfernt. Das ist eine Villa, wo einer von uns untergebracht wurde. Ich war es nicht übrigens. Shopping Center, die europäischen Verhältnissen sehr gerecht werden. Das nebeneinander. Und das war nicht leicht für uns zu sehen. Das war nicht leicht für uns zu verdauen. Es war eine gute Zeit, aber es war herausfordernd. Heute vor einer Woche hatte ich die Ehre, in Trinity Chapel zu sein. Das ist eine befreundete Gemeinde. Die versammeln sich in so einem Zelt. Das ist eine Gemeinde, da waren circa 300 Leute, die versammeln sich in diesem Zelt. Und ich hatte die Ehre, ich wurde gebeten, zu predigen. Und das Thema war Stolz. Und im ersten Moment habe ich gedacht, ja, kein Problem, kriege ich hin. Dann habe ich gedacht, das ist vielleicht der falsche Ansatz. Und wir haben dieses Thema bewegt und das war eine sehr ernste Zeit. Wir haben natürlich den Stolz betrachtet, aber dann auch Stolz auf nationaler Ebene. Und da war leider das beste Beispiel, was ich bringen konnte, der Stolz, der zum Ersten und Zweiten Weltkrieg geführt hat. Und dann haben wir über Stolz innerhalb der Kirche gesprochen. Und da ist mir leider aufgefallen, dass wir Deutschen, vor allem Europa, auch sehr herabschauend über die afrikanische Christenheit denkt. Nicht überall, nicht in allen Kreisen, aber doch in vielen Kreisen. Und so stand ich vor unseren afrikanischen Brüdern und Schwestern und musste das bekennen. Ja, wir Europäer, wir bilden uns ein, wir haben es besser verstanden, wir sind fortschrittlicher in unserer Moralvorstellung, wir haben bessere Theologiestudium, wir sind generell die gebildeteren Leute. Und so war auch ich erstaunt, dass fast alle Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte, Universitätsabschlüsse hatten. Und da habe ich gedacht, selbst Christen haben diesen Stolz. Und so musste ich vor dieser Gemeinde an jedem Tag Buße tun und sie um Vergebung bitten für das, was wir mitgebracht haben. War eine bewegende Zeit. Die Reise ging weiter. Wir haben Nairobi Chapel besucht. Das ist unsere Partnergemeinde, eine große Gemeinde. Sie feiern inzwischen 3 Gottesdienste jedes Wochenende. Pro Gottesdienst 1500 Leute. Es sind viele persönliche Beziehungen entstanden. Und das eine, was wir mitgebracht haben, das sind viele Geschichten. Da herzliche Einladung auf uns, die wir da waren. Wir waren 10 Leute. Kommt auf uns zu, stellt uns Fragen. Aber wir sind auch gerade dabei, wir arbeiten an einem Videotagebuch, was wir veröffentlichen wollen, damit auch ihr, die ihr nicht da sein konntet, Anteil an dieser Partnerschaft nehmen könnt. Das alles gesagt, vor dem Hintergrund dieser Eindrücke, für mich zumindest, wirkt die heutige Frage ein bisschen gestellt. Es gibt wichtigere Dinge. Und dennoch kann das eine Frage sein, Vorherbestimmung, Freiheit, die mich umhertreiben kann. Und auch ich kenne das. Und doch ist es wichtig, dass wir beim Nachdenken die Perspektive wahren. Also vorweg, ist alles vorherbestimmt? Das ist ja die Frage. Die kurze und knappe Antwort, ich weiß es nicht. Ich kann keine endgültige Antwort geben, denn ich bin ein endlicher Mensch. Aber ich werde versuchen, euch an einigen Gedankengängen Anteil haben zu lassen. Freiheit. Ist die Freiheit eine Illusion? Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Auch von unserer Reise. Ist die Freiheit eine Illusion? Die kurze Antwort? Ja, definitiv. Hatte dieses Kind einen Einfluss darauf, dass es in Kenia im größten Slum Afrikas geboren wurde? Dass seine Familie sich kein Schulgeld leisten kann und dadurch sein Werdegang schon in den Sternen feststeht? Er ist im Slum geboren und er wird auch im Slum sterben und die Wahrscheinlichkeit dafür ist 97%. Das ist eine statistisch hochrelevante Wahrscheinlichkeit. Sind wir frei? Ich habe gegoogelt, Definition von Freiheit, und da kam ich auf Wikipedia, was dann oft sehr hilfreich zu sein scheint. Und was ich gelesen habe, war Folgendes. Freiheit, lateinisch libertas, wird in der Regel verstanden als die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen allen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Ich habe gedacht, wow, tolle, schön griffige Definition. Und je mehr ich drüber nachdachte, ist mir etwas aufgefallen, was mir gegen den Strich ging, weil ich habe gedacht, das ist genau das Gegenteil von Freiheit. Und zwar dieser kleine Satzteil, Freiheit ist die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen den Möglichkeiten auszuwählen. Da habe ich gedacht, da hat schon jemand dran rumgefeilt, weil das deutet an, das ist eine Einschränkung, die andeutet, dass ein Rahmen bereits gesteckt wurde. Also habe ich gedacht, lasst uns diese Definition nochmal entgrenzen. Freiheit ist, ohne Zwang, vollkommen willkürlich und autonom auswählen und entscheiden zu können. Punkt. Das ist Freiheit. Und Freiheit, ihr Lieben, das ist eine Illusion des Westens. Es ist eine neue Idee. Für Jahrhunderte war man immer eines anderen Untergebenen. Und sollte man selbst das Glück gehabt haben, Herr zu sein, so wusste man sich immer noch Gott untergeben. Dieses Verständnis hat sich in unserer modernen oder postmodernen Kultur gewandelt. Und wir legen sehr viel Wert darauf, frei zu sein. Und solange wir in unserem Erfahrungshorizont bleiben, ist das auch alles erstmal schlüssig. Fakt aber ist, es gibt mehr Menschen auf dieser Welt, die unsere schöne westliche Freiheit nicht genießen. Diese größenwahnsinnige, entgrenzte Freiheit ist eine Illusion. Ja. Aber ist dadurch die Freiheit schlechthin eine Illusion? Das glaube ich zum Beispiel nicht. Wir schauen uns die Bibel an. Wenn wir diese Frage wollen, das Bild kann inzwischen weg. Es erinnert uns vielleicht an zu viel Leid und hilft uns gerade nicht weiter. Wo lesen wir zum ersten Mal über die Freiheit? Ich glaube, die Freiheit begegnet uns auf Seite 1 der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht und siehe, es ward Licht. Und dann schafft Gott den Menschen, Adam, und Gott schafft die ganze Welt, alles was wir sehen. Und dann lässt Gott soll die Tiere an Adam vorbeimarschieren. Und Adam bekommt den Auftrag, weißt du was, bestimme, wie diese Tiere heißen sollen. Ich habe sie geschaffen, aber du kannst sie benennen. Und wenn du möchtest, dass ein Bär eine Ameise heißt und eine Schlange ein Leopard, dann ist das so. Und dann sitzt da Adam, okay, Schlange, Tiger, Elefant, Eidechse, Krokodil, Klavier. Okay, das war kein Tier. Und irgendwann merkt er, mir fehlt ein Gegenüber. Er beklagt sich bei Gott und Gott sorgt dafür. Und dann ist diese Situation, sie befinden sich im Garten Eden, das Paradies genannt, nicht ohne Grund. Und Gott sagt, wisst ihr was? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Außer eine Sache, esst nicht von der Frucht vom Baum der Erkenntnis über Gut und Böses. Im Endeffekt ist das die Tür zur Freiheit. Gott kann sagen, mach was immer du willst, aber wenn er nicht diese Tür schafft, auch das zu machen, was Gott nicht will, aber der Mensch will es, dann wäre die Freiheit begrenzt. Aber dieser Baum steht da und Gott sagt das. Der Mensch ist also frei geschaffen, so sagt uns die Bibel. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist der Mensch frei in seinem Handeln? Und die Antwort ist ja, aber Gott setzt den Rahmen. Der Mensch ist eben frei in seinem Handeln auf der Erde. Der Mensch wurde nicht auf dem Jupiter erschaffen, da ist er nicht frei zu handeln. Bedeutet nicht, dass wir nicht eine Maschine bauen können und zum Jupiter fliegen, das liegt in unseren Möglichkeiten. Aber von der natürlichen Anlage her ist der Mensch frei, auf der Erde zu handeln und nicht als Schöpfer, sondern als Geschöpf, das schöpferisch tätig werden kann. Ja, also selbst die legitime Bestimmung oder die legitime Bestimmungsgewalt über menschliches Leben liegt in der Hand des Menschen. Stichwort Fortpflanzung. Aber darin auch ist der Mensch nicht schlechthin frei. Dazu braucht man einen Partner des anderen Geschlechts. Und auch dann kann ich meinen Teil tun und dann erleben, dass trotzdem nichts passiert. Freiheit? Definitiv. Aber beschränkt. Gibt es diese Freiheit? Naja, denken wir nochmal nach. Nach den ersten paar Seiten, Schöpfungsgeschichte, dann kommen die Geschichten, Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Und was passiert dann? Dann gibt es das Volk Israel und Gott beginnt zu sagen, wie er sich wünscht, dass Menschen leben. Und das finde ich interessant. Denn nur wenn mein Verhalten aus meinem mehr oder weniger freien Willen entspringt, macht es überhaupt Sinn, dass Gott zum Beispiel die 10 Gebote gibt. Nur dann macht es Sinn, dass Gott die 413 Gebote des Alten Testaments gegeben hat. Denn wozu sollte er etwas gebieten, wenn ich es durch Vorherbestimmung anders lösen könnte? Gebote setzen die Freiheit des Menschen voraus. Beispiel. Gott spricht zu König Salomo, 2. Chronik 7, wenn ich den Himmel verschließe, sodass kein Regen fällt, oder Heuschrecken sende, welche die Ernte auffressen, oder mein Volk Seuchen schicke und mein Volk, das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt. Wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das sagt mir ein paar Dinge. Zum einen, wir haben die Möglichkeit, auf Gott zu reagieren. Wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Zweitens, ja, Gott greift offensichtlich ein. Er bestimmt Dinge. Aber er begrenzt damit nicht die menschliche Freiheit. Naja gut, er begrenzt sie schon. Aber er beseitigt sie nicht. Und dann, das ist das Dritte. Wenn er begrenzt, ist seine Absicht gut. Noch ein Beispiel, ein Indiz für die Freiheit, die uns gegeben wird. Deuteronomium Das fünfte Buch Moses, Kapitel 30. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Und jetzt kommt der Satz: Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Also, ich glaube, wir können sehr gut sehen, der freie Wille ist angelegt. Er ist in der Bibel von Anfang an da. Und jetzt ist die Frage, wie sieht das mit der Vorherbestimmung aus? Gibt es die? Zumindest so, das haben wir gesehen, dass Gott Dinge beschränken kann, dass Gott Dinge vorherbestimmen kann, aber gleichzeitig eine Freiheit lässt. Also in gewissem Sinne ja, aber dem gehen wir nochmal weiter auf den Sprung. Die Frage ist, bedeutet das, dass alles vorherbestimmt ist? Meine Antwort in kurz, nein. Die Frage ist aber, wer bestimmt im Voraus? Ist es wie in der Antike das Familienoberhaupt, der im Voraus bestimmt, meine Tochter wird deinen Sohn heiraten? Oder ist es vielleicht der König, der dir jederzeit die Rechte entziehen kann und sagt, du zahlst jetzt, ich werde mir deine Tochter nehmen? Ist es die Bundeskanzlerin? Ja, auch das ist Vorherbestimmung. Wir sehen es bei der Laufbahn eines Kindes in unserem System, in unserem Staat, unter unserer Bundesregierung. Was passiert? Kinder werden nicht auf der offenen Straße ausgetragen. Das ist Vorherbestimmung. Der Staat hat ein medizinisches System herbeigezogen. Normalerweise gebiert man entweder mit einer Hebamme oder im Krankenhaus. Und dann passieren Untersuchungen. Die gibt es in anderen Ländern nicht. Und wenn das Kind größer ist, dann kommt es in die Krippe. Und wenn es größer ist, kommt es in den Kindergarten. Wenn es größer ist, kommt es in die Schule. Da wird es staatlich sozialisiert. Das ist Vorherbestimmung. Irgendjemand macht immer die Regeln. Aber ich glaube, die Frage zielt ja, als ihr das angekreuzt habt, auf was anderes. Die Frage ist ja, gibt es eine höhere, endgültige Bestimmungsgewalt? Ich glaube, unsere Menschlichkeit zeigt uns ja, es gibt da noch irgendjemanden. Es ist so viel außerhalb von meiner Kontrolle. Die Bibel sagt uns ja, und dieser irgendjemand ist kein anderer als Gott. Und auch die Vorherbestimmung Gottes finden wir in der Bibel. Zwei sehr aussagekräftige Beispiele möchte ich euch bringen. Zum einen lesen wir von Jona, der Prophet. Und Gott sagt zu Jona: Geh hin, reise nach Nineveh und gib ihnen diese Botschaft. Tap, 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 tap. Jona sagt: Nie im Leben. Jona sagt: Wenn da Nineveh ist, ich marschiere in diese Richtung. Und Gott sagt: Du gehst nach Nineveh. Jona sagt, nee. Er setzt sich in ein Boot und er fährt in die entgegengesetzte Richtung. Gott sagt, du gehst. Gott schickt einen Sturm. Und Jona merkt, es wird langsam gefährlich und er bringt das mit sich selbst in Verbindung und sagt, okay, bevor das ganze Boot untergeht, springe ich lieber selbst vom Boot und bringe mich um. Lieber das, als dass ich nach Nineveh fahre. Und Gott sagt, du gehst nach Nineveh. So springt Jona aus dem Boot und dann kommt dieser Fisch, wahrscheinlich war es ein Wal, verschluckt Jona 3 Tage später. Der Wal, der ist so von diesem starrsinnigen Mann angenervt, der muss sich übergeben. Und da steht Jona und er merkt, also Gott meint das irgendwie ernst. Und das Ende vom Lied ist, er steht in Nineveh und verkündigt das, was er ihnen nicht verkündigen will. Gott kriegt seinen Willen. Und das zweite Beispiel ist Jesus. Verheißen ist der Nachfahre Davids. Und wenn man dann so schaut, sein Ahnenregister, seine Vorfahren, ja, irgendwie Nachfahre Davids. Wenn man da mal genau reinschaut, dann liest man da Namen, wo man sagt, also mit dem würde ich lieber nicht verwandt sein. Gott hat einen Erlösungsplan, er möchte einen Messias bringen. Und das Erste, was wir lesen in der Weihnachtsgeschichte, da gibt es diesen König Herodes, der hat irgendwie gehört, da ist ein neuer König geboren, der wusste nicht, das einzuordnen. Er hat gesagt, weißt du, was wir machen? Wir machen alle platt, die eventuell der König sein könnten. Sprich, alle Kinder bis zum gewissen Alter werden abgeschlachtet. Aber Gott hat einen Plan. Dieser Jesus wächst auf, er fährt in die Wüste, er wird 40 Tage lang in der Wüste vom Teufel, der da tatsächlich auftaucht, versucht. Und dann gibt es eine Geschichte, die muss ich einfach vorlesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11. Nachdem Jesus beginnt zu wirken. Da beriefen die Hohepriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten, was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Einer von ihnen, Kaiaphas, der Hohepriester jenes Jahres, sagte zu ihnen, ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Das ist die Situation. Dieser Hohe Rat sitzt zusammen. Sie wollen ihn loswerden. Und sie schlagen sich durch und sie sagen, wir werden ihn loswerden. Und Kaiaphas sagt, wir werden ihn dann los, wenn wir ihn töten. Und in seinem Herzen wollte Kaiaphas Böses. Und dann steht da Vers 51, das sagte er allerdings nicht aus sich selbst, sondern weil er der Hohepriester jenes Wahres, sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben würde. Gott will die Menschheit erlösen. Dieser Priester will, dass Jesus stirbt. Dieser Priester beginnt diesen Plan mit bösen Absichten. Und ich glaube nicht, dass Gott in dem Moment böse Absichten hatte. Aber selbst diese bösen Absichten, die 100% der Absicht Gottes entgegenstand, benutzt Gott, um genau das zu erreichen, was er von Anfang an erreichen wollte. Wenn Gott was will, dann kriegt er das. Das sind unsere beiden Pole. Und ich weiß, dass gerade dieser zweite Pol vielen Menschen Angst macht. Was mich beruhigt, ist Folgendes. Es ist der Gedanke, dass ich weiß, dass Gott gut und vertrauenswürdig ist. Bei allem, was ich in der Heiligen Schrift nicht verstehe oder was dem zu widersprechen scheint, und das gibt es auch, aber ich weiß, Gott bezeugt, Jesus bezeugt, er ist gut. Wenn ihr, die ihr böse seid, wisst, euren Kindern gute Gaben zu geben, um wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch, die ihr um den Heiligen Geist betet, beschenken? Ich vertraue ihm, dass er gut vorherbestimmt. Und das bringt uns dann zur kernigen Frage. Und ihr merkt, bei so einer Frage, ich kann das nicht in 20 Minuten absolvieren. Ich bin eher so ein Typ, ich halte eine Vorlesung. Ich gebe mir Mühe. Stichwort Prädestination. Wie sieht es aus mit dem Heil? Sind manche dazu vorherbestimmt, andere nicht? Oder ist das meine Entscheidung? Wir haben es theologisch gesprochen, hier ein Stück weit mit einer Zwickmühle zu tun. Konsens der christlichen Lehre ist folgendes. Ein Mensch kann nur zum Glauben kommen, wenn der Heilige Geist ihm die Augen öffnet und ihm offenbart, wer Gott ist. Es ist der Heilige Geist, der etwas in mir wirkt. Der Mensch ist ein in sich selbst verkrümmtes, verschlossenes Individuum, was keinen Platz hat für Gott. Und er kann nur auf Gott reagieren, indem Gott den ersten Schritt geht. Das ist Konsens der Kirche weltweit. Ohne dass der Heilige Geist an deinem Herz gezogen hätte, wärst du nicht zum Glauben gekommen. Und ab diesem Punkt besteht der Dissens. Und dann gibt es drei Richtungen, die ich kurz vorstellen möchte. Einmal der Calvinismus. Calvin hat gesagt, und ich fasse jetzt dramatisch zusammen und lasse viel weg. Calvin hat gesagt, Gott ist im Hinblick auf das Heil souverän. Er prädestiniert jeden entweder zum Heil oder zum Unheil, bevor er jemals geschaffen wurde. Es ist ein Ratschluss Gottes, der unabhängig vom Verdienst, ohne Schuld des Menschen ergeht. Sigrid hat das eben gesagt, ein Motivator von Calvin beim Formulierung dieser Lehre war ein seelsorgerlicher Rat für Christen. Ihr müsst nicht andauernd um euer Heil bangen. Aber die Implikationen, die das hat, sind gravierend. Diejenigen Christen, die an eine solche doppelte Prädestination glauben, müssen auf einen Begriff namens Accommodatio einführen. Was bedeutet, die Menschen meinen, frei zu sein, und weil sie meinen, frei zu sein, lässt sich Gott auf dieses Niveau ein und er kommuniziert so mit den Menschen, dass sie es verstehen, als wären sie frei, obwohl sie es nicht sind. Sprich, Gott bringt sich runter auf diese Ebene des dämlichen Menschen, der denkt, frei zu sein, es aber nicht ist, und kommuniziert so und gibt die Gebote, als sei er frei, aber obwohl er das gar nicht ist. Das ist der Punkt, wo es für mich ein bisschen spooky wird. Und wenn man es weiterspinnt, komme ich zumindest zu einem bösen Gott. Andere nicht. Dann haben wir Luther. Und der Luther sagt, der Mensch ist im Hinblick auf das Heil, was? Frei, nicht frei? Wer ist für frei? Okay, nicht frei? Ihr habt keine Ahnung? Alles klar? Luther sagt, der Mensch ist im Hinblick auf das Heil nicht frei. Er benutzt eine Allegorie eines Esels, der geritten wird, und er braucht auch den Teufel. Und so sagt er, der Mensch wird entweder von Gott oder vom Teufel geritten. Der Mensch ist eine, daher stammt der Spruch, in sich selbst verwogene Gestalt, der nur sich selbst sieht, der von Gott verschlossen ist, und die einzige Möglichkeit ist, dass Gott den ersten Schritt geht und den Entkrümmungsprozess beginnt. Und deswegen ist der Mensch ein Gerittener, so oder so, und Gott alleine entscheidet, wen er reitet. Die Ausgangssituation, alle sind vom Teufel verführt und Gott erkämpft jeden Einzelnen. Auch hier wieder dramatisch zusammengefasst. Und dann das, was sich in der katholischen Kirche größtenteils durchgesetzt hat. Und das ist Folgendes. Der Mensch ist im Hinblick auf das Heil frei. Eine prädestinierende Verwerfung Gottes gibt es nicht. Alle Menschen sind vielmehr durch Christi Leiden und Auferstehung von Gott zum Heil auserwählt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und was mich fasziniert ist, das ist zum Beispiel das, was die meisten Freikirchen glauben. Und gleichzeitig sehen sie sich in der größten Distanz zur katholischen Kirche. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es nun? Ich persönlich stehe irgendwo zwischen Luther und der katholischen Kirche. Ich kann mich nicht so recht entscheiden, denn wenn Gott mich zu sich ziehen muss, damit ich ihn erkennen kann, wenn Gott meinen Nachbarn zu sich ziehen muss, damit er ihn erkennen kann, und er hat es nötig, dann könnte er ihn doch immer noch ein bisschen mehr ziehen. Gott weiß doch, was er braucht. Wenn er eine Totenauferweckung braucht, dann könnte er ihm eine Totenauferweckung geben. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann kann er einen draufsetzen. Oder? Könnte. Die Frage ist also, wie frei ist unser Wille tatsächlich in Heilsangelegenheiten? Hebt doch bitte mal kurz eure Hand in die Luft. Ja? Winkt mich mal an. Okay, super, danke schön. War das jetzt eure freie Entscheidung? Also, ich muss gestehen, ich bin jetzt etwas über einem Jahr in der Andreasgemeinde. Ich habe schon, ich weiß nicht genau, wie oft gepredigt. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand während meiner Predigt hier saß und aus freiem Entschluss gesagt hat, hallo! Deswegen frage ich, war das eine freie Entscheidung? Es war eine Entscheidung. Es war euer Wille, aber wie frei war euer Wille? Ich habe noch was mitgebracht. Cola oder Fanta? Cola? Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, ihr müsst euch entscheiden, Cola oder Fanta? Ich merke schon, das ist hoch angesiedelt im Kurs. Aber ich entscheide mich jetzt mal hierfür. Dann ist doch die Frage, warum? Warum? Ich kann zwar erklären, woher meine Präferenz kommt, aber kann ich die Warum-Frage erklären? Ich kann erklären, es ist ein biochemischer Prozess, ich habe gerade Sport gemacht und mein Körper sehnt sich aus irgendeinem Grund nach Fanta. Oder ich kann es psychologisch erklären. Ich habe eine psychologische Präferenz bezüglich der Farbe aufgrund meiner Befindlichkeit. Kann ich auch erklären. Deswegen entscheide ich mich für Fanta, weil ich eben nicht gerade so depressiv drauf bin. Aber da merke ich schon, da ist meine Entscheidung nicht mehr frei. Weil dann hat mich gerade irgendjemand beleidigt und ich schwappe um von mir geht's gut zu ich brauche harten Stoff. Vielleicht habe ich positive oder negative Erinnerungen zu einer dieser beiden Flaschen. Assoziationen. Vielleicht sind es rationale Überlegungen. Wo sind jetzt mehr Kalorien drin? Wo ist weniger Zucker drin? Was ist gesünder, wenn es schon eines der beiden sein muss? Aber beantwortet es am Ende der Warum-Kette die Frage, warum nehme ich das eine und nicht das andere? Nein. Und dann frage ich mich und stehe zwischen Luther und den Katholiken, ist mein Wille in Heilsangelegenheiten frei? Ich weiß es nicht. Es bleibt daher eine Spannung. Eine Spannung des Nichtwissens. Wir sind frei? Ja. Und ja, es sind Dinge vorherbestimmt. Und obwohl sich beides auszuschließen scheint, gilt beides gleichzeitig. Es herrscht keine Exklusivität. Sowohl als auch. Und wenn es ein Vortrag wäre, würde ich jetzt Schluss machen und euch den Fragen überlassen. Da es eine Predigt ist, nehme ich mir noch mal ein paar Minuten. Die entscheidende Frage ist nicht, wie es nun ist, sondern was wir mit dieser Spannung des Nichtwissens machen. Eine starke Prädestinationslehre raubt uns unserer Verantwortung und ist nicht hilfreich. Da wir, wenn es so wäre, sowieso keinen Einfluss darauf haben. Wenn es um unseren Glauben geht, sollten wir uns nicht zurücklehnen, sondern Gott leidenschaftlich nachfolgen, ihn anderen leidenschaftlich bekannt machen und ja, uns entscheiden, jeden Tag aufs Neue ein Leben mit ihm zu führen. Wir kommen dann auf Themen, die schwingen alle damit rein, vielleicht nicht auf den ersten Blick. Partnersuche, wer ist Single? Muss ich keine outen, aber vielleicht betrifft das eher die jüngeren Leute. Die Frage, die viele Menschen bewegt, ist, gibt es den einen Partner für mein Leben? Hat Gott eine Person oder gibt es mehrere? Kann ich, ist es egal? Was sagt die Bibel? Sowohl das eine als auch das andere. Für Jakob, Abraham, Isaac, Jakob, hatte Gott Eine ganz konkrete. Rebekka hieß sie. Und im Buch Numeri, da lesen wir Kapitel 36, er spricht zu den Frauen: Heiratet, wen ihr wollt! Nur müsst ihr einen Mann aus der Sippe eures vaterlichen Stammes heiraten. Die Einschränkung klingt lustig, aber es ging darum, das war die Sippe, das war die Religionsgemeinschaft. Aber im Endeffekt, heiratet, wen ihr wollt. Aber trefft eine kluge Entscheidung. Wenn es um die Ereignisse in unserem Leben geht, dann ist es unsere Aufgabe, die bestmögliche Entscheidung zu treffen und alles andere, was unserem freien Willen entzogen ist, also unser Schicksal, aus Gottes Hand anzunehmen. Das bedeutet aber nicht, dass Gott in allem der Urheber unseres Schicksals ist. Noch ein Exkurs, Stichwort Heilung. Ich habe schon sehr viel gehört zum Thema Heilung, körperliche Heilung, und viele Christen, die sich überhaupt trauen, für Heilung zu beten, werden beten: Herr, wenn es dein Wille ist. Und das klingt im ersten Moment ganz gut und fromm, aber wenn ich mir die Bibel anschaue, entdecke ich, Jesus betete genau einmal so. Und zwar im Garten Gethsemane, als er mit dem ihm bekannten Willen Gottes rang. Er wusste, dass Gott das Kreuz wollte. Er wusste auch, was das für ihn bedeutete. Und hier sehen wir Gott ganz als Mensch, der seinem Sterben entrinnen will, der seiner Sterblichkeit ins Auge sieht und mit ihr hadert. Und doch ordnet er sich unter. Und am Ende sagt er: Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Jesus kam, ich zitiere, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wenn wir uns anschauen, wie er das gemacht hat, dann sehen wir, seine Nummer eins Tätigkeit war nicht, die Armen zu füttern oder in der Synagoge zu lehren, sondern das, was ein Drittel seines kompletten Wirkens auf dieser Erde ausmachte, bestand darin, die Kranken zu heilen. Es gibt keine einzige Geschichte, wo jemand zu Jesus kam, Heilung ersuchte und zurückgewiesen wurde. Es gibt keine einzige Geschichte, wo jemand mit einer Not zu Jesus kommt, etwas sucht und zurückgewiesen wurde. Gibt es nicht. Das ist der biblische Befund. Und vor diesem Hintergrund müssen wir unsere schwierigen Fragen beantworten. Vor diesem Hintergrund müssen wir eine Antwort suchen, wenn wir beten und es passiert nichts. Wenn wir beten und es passiert nichts, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass Gott deinen kranken Zustand dauerhaft will oder gar gut findet. Unsere Aufgabe ist es, die momentane Nichterhörung aus Gottes Hand anzunehmen. Aber das bedeutet keineswegs, dass Gott uns krank gemacht hat oder Gefallen an unserer Krankheit hat. Und wir beten weiter. Das hat mit Prädestination zu tun. Es hat mit meinem Gottesbild zu tun. Was für einer ist das? Wen das Thema mehr interessiert, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal nicht so sehr auf Heilung. Nächsten Samstag Tagesseminar Heiliger Geist. Anmeldung beim Gemeindebüro. Mache ich mit meiner Frau zusammen. Zweite Möglichkeit, es gibt eine Heilungsschule in der Schweiz mit Andreas Herrmann. Da bin ich die letzten 5 Jahre dabei gewesen. Auch dieses Jahr bin ich wieder dabei und mache Musik. Herzliche Einladung mitzukommen. Vielleicht fordert es heraus, vielleicht überfordert es, deswegen bin ich ja dabei. Nochmal. Es ist unsere Aufgabe, unser Schicksal aus Gottes Hand anzunehmen. Aber es bedeutet nicht, dass Gott in allem der Urheber unseres Schicksals ist. Ja, alles, was passiert, geht den Dienstweg zur Kenntnis über den Schreibtisch Gottes. Und warum er manches nicht unterbindet, ich weiß es nicht. Er scheint seine Gesetzmäßigkeiten und unseren Willen zu berücksichtigen. Ich sprach neulich mit einem jungen Mann und er erzählte mir, wie er mit 26 Jahren heiratete. Er war 6 Jahre lang mit seiner Freundin zusammen und er erzählte mir, sie hatten 6 Jahre lang ihre Jungfräulichkeit für diesen Tag aufgehoben. Sie heirateten und dann beginnen die Wochen ins Land zu gehen. Der erste Monat vergeht, der zweite, der dritte. Und nach 3 Monaten gibt es einen Anlass zu feiern. Und das Ehepaar hatte sich bei Freunden verabredet. Sie kommen direkt nach der Arbeit, jeder von seinem Arbeitsplatz. Aber die Frau kam an jenem Tag nicht mehr an. Sie war überfahren worden. Fahrerflucht. Und jetzt stellte sich der Mann, der mit 26 ein Witwer wurde, die Frage, war das Gottes Wille? War das Gottes Wille? Ich habe versucht, alles richtig zu machen. Ich habe versucht, vorbildlich zu leben. War das jetzt Gottes Wille? Oder die nächste Frage, war es der Teufel? Im Neuen Testament heißt es, der Teufel kommt, um zu stehlen, um zu töten und um kaputt zu machen. Das trifft in dieser Situation zu. War es jetzt der Teufel? Warum hat Gott das nicht verhindert, dass der Teufel das macht? Oder war die Frau unvorsichtig gewesen beim Überqueren der Straße, obwohl sie sonst immer besonders vorsichtig war? War es ein unvorsichtiger Autofahrer? War er angetrunken? War er stockbesoffen? War es ein toter Winkel, der irgendwie schuld war? War es Bremsversagen? Was war es denn jetzt? 26. Er sagte mir, nach einer Weile hörte ich auf, diese Fragen zu stellen. Sie brachten mir nichts. Ich würde die Antwort sowieso nicht bekommen. Er sagte, was ich wusste, war, dass Gott ein guter Gott ist und dass ich ihm weiterhin vertrauen wollte. Ich wusste, meine Frau bei ihm gut aufgehoben und daher entschloss ich mich, eine bessere Frage zu stellen. Was ist der Wille Gottes in dieser bereits geschehenen Situation? Ich hörte ihm lange zu. Ich konnte nur erahnen, was er alles durchgemacht hat. Und in meinem Herzen, als er fertig war, wusste ich, er hat recht. Und ich weiß nicht, was ihr heute mitgebracht habt, was euer Herz belastet, welche Fragen euch quälen, ob es eine Prüfung ist, die durchgerasselt ist. Vielleicht ist jemand gestorben, die Liebe geplatzt, ich weiß es nicht. Aber ich möchte euch Mut machen, diesem liebenden Gott euer Vertrauen zu schenken. Gott die Schuld zu geben, es wird dir nicht helfen. Die Frage ist aber, was möchtest du? Was möchte Gott von dir? Ich glaube, er sehnt sich nach Beziehung. Gott sucht die Gemeinschaft. Vater, so möchte ich jetzt beten für uns alle. Ja, du siehst, was uns belastet. Du siehst, mit welchen Fragen wir hadern. Du siehst das Leid, was da ist, was uns begleitet. Und wir müssen irgendwie im Alltag einfach Augen zu und weiter. Und so versuchen, was auszublenden, Herr. Aber dieses Leid ist da, es ist real. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt die Herzen berührst, die es betrifft. Herr, wir vertrauen auf dich.